Professor Sven Jochem stellt Matthias Lemke abschließend die folgenden drei Fragen. Die Frage 1 lautet: Verändern sich Ihre Schlussfolgerungen durch die Pandemiepolitik der zweiten Welle?
Diese erste Frage ist tatsächlich schon fast eine gemeine Frage. Gemein nicht deswegen, weil sie irgendwie hinterhältig gestellt ist oder so, oder weil da sagen schlimme Kritik drin versteckt ist, sondern weil die Frage ziemlich genau das trifft, was bei mir nach Abschluss des Manuskripts im Oktober, November letzten Jahres und dem Erscheinungstermin, dem 10.3., tatsächlich sich gedanklich vollzieht. Im Prinzip vergeht da kaum ein Tag, wo man nicht über eine Pressemitteilung stolpert oder Inhalte wahrnimmt, Ereignisse wahrnimmt in dieser dynamischen Pandemielage, wo man sich eben genau die Frage stellt: Wenn du das gewusst hättest, was du heute weißt oder was du heute da gelesen hast oder an der Stelle zur Kenntnis genommen hast, hättest du dein Buch immer noch so geschrieben? Und ich glaube, in weiten Teilen ist die Antwort tatsächlich immer noch ja. Ja, deswegen, weil in dem Buch tatsächlich viele Inhalte und Überlegungen drin stecken, die vollkommen unabhängig sind von dem, was wir gerade alle erleben, nämlich die Corona-Pandemie. Wenn ich zum Beispiel denke an die Definition von Ausnahmezustand, die ich in dem Buch noch einmal versucht habe zu erläutern, nämlich dass ein Ausnahmezustand dann vorliegt, wenn die Regierung in einer Krisensituation ihre Macht ausweitet, um eben angemessen auf diese Krise reagieren zu können, dann ist das eine Definition, die auf die Corona-Pandemie genauso passt wie auf jede andere Krisenlage auch. Das Gleiche gilt im Prinzip auch für die Phasen des Ausnahmezustandes, für die Phasen der Krisenreaktion, Krisenbearbeitung, eben diese Dreiteilung von früh, akut und Konsolidierungsphase, wobei sich gerade in dieser Akutphase, wenn also eine hohe Entscheidungs- und Maßnahmendichte zu beobachten ist, wo sich sozusagen da eine Art autoritäres Gelegenheitsfenster auftut, wo Demokratie institutionell und prozedural sehr, sehr angreifbar wird. Ich glaube, auch diese Dreiteilung in Früh-, Akut- und Konsolidierungsphase ist eine, die auch jenseits der Corona-Pandemie in anderen Krisensituationen beobachtbar ist. Und auch ein dritter und vielleicht letzter Punkt an der Stelle, auch die Schlussfolgerung halte ich nach wie vor aufrecht, nämlich die, dass es letzten Endes nicht auf den Ausnahmezustand in dem Sinne ankommt, dass der Ausnahmezustand letzten Endes eine Veränderung oder einen wesentlichen Impuls nochmal setzt. Ich glaube, der Ausnahmezustand ist ganz wesentlichen Symbolpolitik. Ist aus meiner Sicht vollkommen unklar, ist auch keine Studie geläufig, die eine Aussage darüber treffen könnte oder getroffen hätte, was ein Ausnahmezustand eigentlich besser gemacht hätte im Rahmen einer Krisenintervention. Also von daher glaube ich immer noch, es geht nicht um den Ausnahmezustand, sondern es geht eigentlich vielmehr darum, in einer Krise und schon vor dem Eintreten einer Krise vorbereitet zu sein, also infrastrukturell, institutionell vor der Lage zu sein und zumindest die Vorkehrungen zu schaffen, um schnell vor eine Lage zu kommen. Der Ausnahmezustand ist so ein bisschen wie dieses letzte Werkzeug im Werkzeugkasten. Es ist wie dieser eine große Hammer, der dann zum Einsatz kommt, wenn alles andere nicht mehr geht oder vielleicht nichts mehr bringt. Und man setzt den ein, vielleicht auch auf die Gefahr hin, damit noch mehr kaputt zu machen, als ihn ohnehin schon kaputt ist. Insoweit würde also auch meine sehr, sehr skeptische Sicht auf den Ausnahmezustand und vor allem auch auf die Demokratieverträglichkeit des Ausnahmezustandes sicherlich so bestehen bleiben. Also in der Hinsicht hätte ich das Buch sicherlich auch heute noch so geschrieben. Wo ich vielleicht ein bisschen anders herangegangen wäre oder wo sich meine Perspektive ein bisschen verändert hätte, ist sicherlich die Frage: Bin ich mit der Regierungspolitik auf Bund- und Länderebene, bin ich auch mit Blick auf Gerichtsentscheide, wenn es zum Beispiel um die Frage Versammlungsfreiheit geht, bin ich da vielleicht insgesamt etwas zu optimistisch im Ton gewesen? Ich glaube, das war rückblickend die Haltung, die tatsächlich auch weit verbreitet war. Dieses: Wir sind eigentlich ganz gut durch diese erste Pandemiephase gekommen. Ich glaube, den Blick, der würde sich bei mir zwischenzeitlich ein Stück weit eingetrübt haben. Aber das ist letzten Endes auch das Risiko, wenn man so will, eines Buches. Ich glaube, ich habe das versucht, auch in der Einleitung so ein bisschen deutlich zu machen. Ein sozialwissenschaftliches Buch am Puls der Zeit zu schreiben, wo im Prinzip der Beobachtungsgegenstand eben noch nicht abgeschlossen ist, sich noch weiterhin verändert. Da kann man auch halt mal sagen, einem Trend erliegen oder einer weiter verbreiteten Deutung erliegen, die sich vielleicht im Endeffekt nicht mehr halten lässt. Aber ich glaube, wie gesagt, diese wesentlichen Elemente, also was ist ein Ausnahmezustand, welche Phasen können wir da beobachten und taugt der Ausnahmezustand tatsächlich als Instrument der Krisenintervention, das wären Aussagen, die ich nach wie vor auch heute noch so vertreten würde.
Frage 2 lautet: Müsste ein effizienter Föderalismus nicht in der Lage sein, mit regional unterschiedlichen Maßnahmen auch regional unterschiedliche Infektionsdynamiken gezielter zu bekämpfen? Also bräuchten wir nicht mehr Föderalismus bzw. mehr regionale Ungleichzeitigkeit und weniger zentralstaatliche Steuerung?
Ich habe mehr und mehr den Eindruck, dass diese Frage nach dem Föderalismus, also wie hältst du es mit dem Föderalismus in der Corona-Pandemie, gerade aus deutscher Perspektive, eine der zentralen Fragen ist, die in der politischen Öffentlichkeit diskutiert werden. Und das kommt immer wieder, wenn sich die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin getroffen haben, auf die Tagesordnung und man fragt sich einerseits, was ist beschlossen worden und auf der anderen Seite wären andere Beschlüsse nicht viel besser gewesen. Also ich glaube, dieses Thema Föderalismus ist eins, das auf ganz besondere Art und Weise das Pandemiegeschehen begleitet. Und auch da glaube ich, dass dieser Widerspruch, der aufgemacht wird, Föderalismus ist nicht effizient oder dass diese Erzählung, Föderalismus ist zu kompliziert oder zu komplex, dass das sozusagen Leitbilder sind, dass das Frames sind, die der Lage letzten Endes nicht gerecht werden. Ich glaube, die Corona-Pandemie ist komplex und kompliziert. Deutschland als Land ist komplex und kompliziert. Und von daher, glaube ich, würden wir weniger gut fahren mit einer zentralisierten Lösung, sagen dieses berüchtigte Durchregieren, sondern ich glaube, wir haben mit unserem föderalen System eine gute Grundlage, situationsangemessen in regionalem und in überregionalem Maßstab bis hin in die Kommunen eine angemessene Corona-Reaktion zu formulieren und dann auch umzusetzen. Wahr ist natürlich auch, je mehr Akteure an so einem Prozess beteiligt werden, desto komplexer wird die Reaktion und dementsprechend höher ist auch die Chance von Ausfallrisiken, dass es halt Akteure gibt in Politik und Verwaltung, die halt nicht in dem Maße bereit sind zu reagieren oder die nicht in dem Maße die Voraussetzungen vorfinden, sich angemessen zur Corona-Situation zu verhalten. Ich glaube, ein Blick nach links über den Rhein Richtung Frankreich zum Beispiel ist da auch ein guter Indikator. Frankreich ist da immer noch sehr, sehr zentralisiert unterwegs und man kann sich halt fragen, ob in Frankreich letzten Endes trotz wesentlich schärferer auch Ausgangsverbote, längerfristigerer Ausgangssperren, eine insgesamt bessere, angemessenere, effizientere Krisenreaktion erfolgt ist oder nicht. Also ich glaube, dieser Widerspruch zwischen zentralisiert gleich gut und föderal gleich schwierig, der ist zu plump, der ist zu billig. Eine Kritik, die ich für angemessen und für richtig halten würde, wäre in der Tat aber die, ob und inwieweit es uns gelungen ist, auf jeder verschiedenen Ebene, ja, also angefangen von der Schulpflegschaft über eine kommunale Behörde, über eine Landesregierung bis hin zur Bundesregierung, plausibel zu machen und zu erläutern, warum wir wann welche Maßnahmen brauchen. Wenn ich an die aktuelle Runde denke, an die aktuelle Beschlussrunde der Ministerpräsidentin und der Bundesregierung, dann ist, glaube ich, zumindest mir nicht klar geworden, vielleicht dem einen oder anderen auch nicht, warum es jetzt auf einmal so eklatant wichtig ist, dass ausgerechnet Flugschulen öffnen können sollen. Wohingegen auf der anderen Seite im Hochschulsektor immer noch große Schwierigkeiten sind, nicht nur E-Learning angemessen zu gestalten, sondern auch zu gucken, wie kommt man jetzt aus so einer E-Learning-Situation vielleicht wieder raus und wie transferiert man das wieder angemessen und für alle Beteiligten auch produktiv in eine, sagen, normalere Form, eine gewöhnlichere Form, in eine analogere Form von Lehre. Also, ich glaube, wenn eine Sache problematisch ist am Föderalismus, dann ist das nicht so sehr, dass es viele Stimmen gibt. Das ist ja sozusagen das Wesen von Föderalismus und nach wie vor würde ich auch sagen, die Chance von Föderalismus, eben situationsangemessen auf situativ spezifische Herausforderungen zu reagieren. Sondern ich glaube, das Problem ist, dass es nicht immer hinreichend gelungen ist, Maßnahmen, so wie sie gedacht sind und mit Blick auf das, was sie bewirken sollen, angemessen zu erklären.
Die Frage 3 lautet: Christian Bartschak, der das Buch Der nervöse Staat verfasst hat, formuliert die These, dass sich in jüngster Zeit der Ausnahmezustand politisch und rechtlich wandelt und wir die Tendenz zu einem Präventions- und Vorsorgestaat beobachten können. Der umtriebige, nervöse Staat versuche, jegliches Risiko, jegliche Gefahrenquelle bereits im Vorfeld zu eliminieren, um so Kontrolle zu bewahren und zu demonstrieren. Damit einhergehe aber die Gefahr, dass eine solche präventive und freiheitsgefährdende Ausnahmezustandsvorsorge zur Normalität zu werden drohe, mit allen Einschränkungen von Freiheitsrechten. Wie stehen Sie zu dieser These?
Ich denke, dass die These, die Tristan Bajak in seinem Buch Der nervöse Staat in seiner juristischen Habilitationsschrift vertreten hat, tatsächlich auf einer sehr, sehr zutreffenden Beobachtung basiert. Nämlich der Beobachtung, dass die innere Logik der Macht nicht in der Selbstbeschränkung liegt, sondern eher darin, sich selber auszudehnen. Das kann man systemtheoretisch begründen mit der Idee der Autopoiesis bei Niklas Luhmann. Das kann man aber auch ganz, ganz pragmatisch, politisch, realistisch über Machiavelli oder Thomas Hobbes herleiten. Und wenn man dann in der Folge den Ausnahmezustand als eine Situation versteht, wo der Staat in einer eh schon fragilen Situation, in einer Krise, noch mehr Macht in die Hände bekommt, als er normalerweise hat, dann stellt sich damit folgerichtig auch die Frage, wie kontrolliere ich denn dieses Mehr an Macht in einer politisch fragilen Situation? Und gerade in jüngerer Vergangenheit gab es wichtige und bedeutsame Beispiele, wo dieses Gefüge von Recht und Politik in eigentlich demokratisch verfassten oder immer noch demokratisch verfassten Staaten tatsächlich ins Rutschen gekommen ist. Wenn wir an die Situation in Frankreich denken, nach den Anschlägen vom Stade de France, vom Bataclan, wo wir infolge des 13. November 2015 einen über 2-jährigen Ausnahmezustand gesehen haben, dann ging damit auch einher die Übertragung von Ausnahmebefugnissen in die Normalgesetzgebung. Ich sage damit nicht, dass Frankreich sozusagen dadurch undemokratischer geworden ist, auf gar keinen Fall, aber die Tendenz ist tatsächlich erkennbar, dass Ausnahmezustandsregelungen sich normalisieren. Auf eine andere Art und Weise, nämlich am Beispiel der Türkei, ist das noch wesentlich drastischer gewesen, wo man infolge des Militärputsches vom Juli 2016 beobachten konnte, dass auf einmal dieser Putsch und der sich daran anschließende Ausnahmezustand als Ausgangspunkt einerseits einer Krise, darüber hinaus aber auch als Ausgangspunkt eines Komplettumbaus der Verfassungsordnung gedient haben. Also insoweit, glaube ich, ist die These von Tristan Bajak in seiner Habilitationsschrift, wonach sich der Ausnahmezustand sagen expansiv verhält, sagen versucht Normalität zu werden. Diese These, glaube ich, sehr begründet und gegenwartsdiagnostisch, jetzt auch mit Blick auf die Corona-Pandemie, wo wir uns ja quasi global im Ausnahmezustand befinden, von größter Wichtigkeit. Der amerikanische Politikwissenschaftler Clinton Rossiter hat in seiner 1948 erschienenen Studie über Constitutional Dictatorship, also konstitutionelle Diktatur, was man auch als einen Ausnahmezustand übersetzen kann, mal geschrieben: Constitutional Dictatorship is a dangerous thing. Also der Ausnahmezustand ist eine gefährliche Sache. Und ich glaube, die Gefährlichkeit zeigt sich gerade in diesen Krisensituationen, in der auch in den letzten Jahren immer wieder vorkommenden gehäuften Anwendung. Der Ausnahmezustand ist, wenn man so will, mit Foucault gesprochen, eine Regierungstechnik geworden, die sich immer mehr normalisiert hat, die immer häufiger auftritt, bis zu dem Punkt, wo sich seine Anwendung einer tatsächlichen Faktizität entzieht, wo der Ausnahmezustand da ist, aber eigentlich auch nicht. Die Kollegin Tamara Ees hat mit Blick auf die Frühphase der Corona-Pandemie in Österreich, wie ich finde, auf eine sehr beeindruckende Art und Weise zeigen können, dass wir sagen, in Österreich zwar in der Verfassung keinen Ausnahmezustand haben, auf der anderen Seite es dann aber auch ausgereicht hat, dass regierungsseitig Dinge behauptet wurden, zum Beispiel Ausgangssperren oder Kontaktsperren oder Demonstrationsverbote oder ähnliche Dinge, also auch sehr, sehr starke manifeste Grundrechtseingriffe, ohne dass das der faktischen Rechtslage entsprochen hätte und trotzdem eine Situation eingetreten ist, wo die Menschen dem gefolgt sind. Also eine Art fiktiver Ausnahmezustand, wenn man so will. Und ich fürchte, dass wenn wir so weit sind, dass ein Ausnahmezustand eintritt, ohne dass er faktisch erklärt werden muss, ohne dass es für ihn eine faktische juristische Grundlage gibt, dann ist das in der Tat für die Demokratie eine besorgniserregende Entwicklung. Und in der Folge, und dann sind wir wieder bei Tristan Bajak, stellt sich schon die Frage, wie gehen wir damit um, wie gehen wir damit in demokratiesichernder Absicht um? Tristan Bajak versucht in seinem Buch dieses Problem tatsächlich verfassungsrechtlich zu lösen durch den Begriff des antizipierten Ausnahmezustandes, der als verfassungsrechtliche Regelung dazu dienen soll, dem Staat in seinem Zugriff auf Macht und Machtressourcen Schranken aufzuzeigen. Ich glaube aber, und da ist tatsächlich mein Kritikpunkt an der Studie von Bajak, dass eine rein verfassungsrechtliche Regelung hier nicht ausreicht. Denn tatsächlich spielt der Ausnahmezustand nicht nur zwischen diesen beiden Polen von Recht und Politik, Sicherheit und Freiheit, sondern es geht tatsächlich noch um einen weiteren Begriff, um mindestens einen weiteren Begriff, der hier eine Rolle spielt, und das ist der Begriff der Angst, den Bajak auch in seinem Titel irgendwie drin hat über den nervösen Staat, der aber in seinem Buch tatsächlich weniger prominent ausgeprägt ist. Dass ich die These vertreten würde, dem Ausnahmezustand und der ihm innewohnenden Gefährlichkeit, seinem Missbrauchspotenzial, um diesem Missbrauchspotenzial gerecht werden zu können, reichen letzten Endes verfassungsrechtliche Regelungen nicht aus, sondern es braucht die Bereitschaft aller politischen, gesellschaftlichen Akteure, über das Verhältnis von Freiheit und Sicherheit zu streiten. Und über dieses Verhältnis von Freiheit und Sicherheit zu streiten bedeutet auch, sich zu fragen, welche Rolle hat eigentlich die Angst in unserer modernen Gesellschaft? Wie viel Raum wollen wir der Angst zugestehen? Soll das tatsächlich so viel Raum sein, dass am Ende nur noch Sicherheit ist? Und wenn es so weit kommt, wo ist dann oder wo bleibt dann oder wo wird dann wieder sein? Die Freiheit, wohlgemerkt nicht die Freiheit, jederzeit alles tun und lassen zu können, was man will. Das wäre die naturzustandliche Freiheit, wie sie zum Beispiel Thomas Hobbes ausbuchstabiert hat und die, wie ich leider fürchte, bei viel zu vielen sogenannten Corona-Leugnern oder Querdenkern die Freiheit ist, die sie mit sich rumtragen, sondern eine konstruktiv gemeinte Freiheit in Gemeinschaft.